Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, nach einigen Wochen bin ich auch mal wieder mit dabei. Ich war viel unterwegs, habe auch viel Tennis gesehen. Das haben die restlichen Tennisproleten und Tennisproletinnen. Heute müssen wir den Schwerpunkt auf die Damen setzen, denn ja, wir nehmen am Sonntagvormittag auf. Die Damenkonkurrenz ist durch im Einzel. Wir wissen, dass Arina Sabalenka die Titelträgerin ist. Und die Tennisproletin ist heute auch mit dabei. Hallo Henrike.
Hallo. Zwar komplett titellos, aber zumindest hinterm Mikrofon.
Ja, viele Titel haben wir ja alle nicht. Deswegen ist Tobi auch nicht dabei. Der, ja, weiß ich gar nicht, was der jetzt gerade macht, aber wahrscheinlich bastelt der sich seinen eigenen Titel. Nächste Woche dann als Herr Dr. Ambrosius eventuell mit dabei. Henrike, ich sagte es gerade, die Damenkonkurrenz ist durch. Das ist für uns ja sogar mal relativ ungewöhnlich, dass wir zu einem Zeitpunkt aufnehmen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir selten Sonntagvormittag aufnehmen und wir während einer Grand-Slam-Phase auf die komplette Damen-Einzelkonkurrenz zurückblicken können, schon wissen, wer gewonnen hat. Fragen wir mal ganz lapidar, wie sehr überrascht bist du, dass Arina Sabalenka jetzt auf der Siegertafel steht?
Eher nicht so. Also es ist Hartplatz. Sabalenka spielt gut und das ist schon mal eine gute Kombination, um erfolgreich zu sein, würde ich sagen. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, man hat vor den US Open Arina Sabalenka mit quasi als Titelanwärterin sehen können, auch weil sie nicht den schlechtesten US Hardplatz-Swing hatte. Und ja, man merkt einfach, dass sie in der Lage ist, inzwischen solche Turniere durchzuspielen, also auch ihrer Rolle als Favoritin gerecht zu werden. Und insofern weiß ich jetzt nicht, wie es dir geht, aber dass man den Namen irgendwann mal in der Liste der US Open lesen würde, glaube ich, war vielen klar. Und dass es jetzt dieses Jahr passiert ist, denke ich, ist auch war vorher durchaus eine Möglichkeit, der man sich mit der man sich anfreunden konnte.
Ja, würde ich mitgehen. Also daher kam ich auf die Frage, weil ich halt mal so durchgegangen bin, ne? So, wer ist denn jeweils logisch, wenn man an den Titel denkt? Ihr habt das ja damals auch in der Vorschau besprochen. Da fiel der Name Sabalenka ja auch. Iga Swiatek, ja, wissen wir mittlerweile irgendwie, ist eher so die Sandplatzkönigin. Was, glaube ich, jetzt aber nicht heißt, dass man ihr jetzt natürlich keine Titel mehr zutraut auf Hardcourt.
Naja, sie hat die US Open ja auch schon mal gewonnen,
eben, genau. Insofern. Ja. Also deswegen ist sie da natürlich irgendwie auch immer zumindest ein Name, der schon logisch erscheint. Letztes Jahr ist Sabalenka im Finale gewesen, gegen Coco Gauff verloren. Auch wenn man daran zurückdenkt, so vom Papier her war ja schon für viele eher Sabalenka vorne. Klar, Gauff natürlich einfach auch mit der Unterstützung des Heimpublikums. Das macht das Finale dann natürlich nochmal zu etwas ganz anderem, aber das hatten wir in diesem Jahr ja auch, nämlich mit Jessica Pegula, eine Finalistin aus den USA, die jetzt auch nicht eine Überraschungsfinalistin war, sondern sich in den Top Ten schon lange etabliert hat. Ja, und trotzdem hat es diesmal für Sabalenka gereicht. War übrigens ein tolles Match, wie ich fand. Sehr abwechslungsreich irgendwie auch, weil es ging ja schon gerade im zweiten Satz auch mit der Spielverteilung sehr hin und her. Aber vor allem der erste Satz, den fand ich sehr, sehr hochklassig. Ja, und nun hat sie nach zweimal Australian Open ihren dritten Grand Slam-Titel. Das ist ja auch jetzt schon eine Hausnummer, 26 Jahre alt, wo wir sagen können, ja, also diese Theorie, die jetzt schon viele seit längerem vertreten, so es gibt so eine, ich sag mal auch Top 3 bei den Damen mit Sabalenka, mit Swiatek, mit Gauff, je nachdem gerade nach Form, vielleicht auch noch erweitert um Rybakina, das festigt sich so ein bisschen.
Ja, also zunächst einmal freut es mich unglaublich für Jessica Pegula, dass sie das geschafft hat, weil sie war ja immer so jemand, die lange im Viertelfinale gescheitert ist. Und deswegen freut mich das für sie unglaublich, dass sie jetzt mal diesen Schritt gegangen ist, weil sie hat schon ein tolles Spiel. Ich finde sie auch unglaublich ruhig immer und sehr klar auf dem Platz. Und ich glaube, das kann dich über kurz oder lang, bringt dich das am weitesten. Insofern ist das sehr, sehr schön zu sehen, weil man ja bei ihr auch immer so ein bisschen gewartet hat darauf. Überhaupt finde ich, dass diese US Open so ein bisschen das passiert ist, wo ich immer gesagt habe, auch vorher bei den Vorschauen, ne? Man braucht halt mal so dieses Turnier, wo dann auch mal Leute durchkommen, von denen man es theoretisch erwartet hätte, die es aber nie gepackt haben. Gilt ja auch für den Taylor Fritz. Insofern sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, dass ich da eher so eine Rivalität zwischen Arina Sabalenka und Iga Swiatek herausarbeitet. Dafür sind die anderen, sowohl eine Coco Gauff als auch eine Elena Rybakina, ein bisschen zu unstet noch. Aber es ist schon interessant, dass wir jetzt doch wieder bei den Damen auch so eine Art Rivalität haben. Ich will es jetzt nicht mit den Big Three bei den Herren vergleichen, aber etwas, worauf man sich auch so ein bisschen, ne, was so ein bisschen kochen kann. Verstehst du, was ich meine? Was auch so ein bisschen Geschichte kriegt, wo man dann auf den Turnieren schauen kann, wer von beiden setzt sich durch. Und ich glaube, das tut im Sport auch ganz gut, überhaupt. Wobei ich dir zustimme, das Match, auch jetzt das Finale, war sehr, sehr hochklassig. Und ich finde überhaupt, dass man bei den Damen auch eine unglaubliche Qualitätssteigerung sieht in den Matches im Vergleich zu noch vor 10 Jahren. Also es ist definitiv nicht mehr dieses sich hinten eingraben und warten, bis der Fehler kommt, Ding. Deswegen, also mir macht's Spaß.
Ja, und wenn man sich so umhört, scheint sich das auch wirklich so ein bisschen verändert zu haben, die Wahrnehmung. Wir hatten ja vor, also 3, 4 Jahren auch noch die Diskussion immer wieder, ja, wo wir auch so ein bisschen versucht haben, das zu verteidigen, weil viele gesagt haben, oh, Damentennis, ne, ist untippbar. Man hat irgendwie bei 4 Grand Slams immer 4 verschiedene Halbfinalistinnen oder wenn nicht sogar 8 verschiedene Viertelfinalistinnen. Nichts ist irgendwie stetig. Die Nummer 1 ist so ein bisschen zufällig gewürfelt, so haben das viele verkauft. Und ja, wir haben ja damals schon gesagt, das ist jetzt auch vielleicht einfach so eine Übergangsphase und das muss sich so nach der Ära Serena und den vielen anderen Spielerinnen, die jetzt nicht mehr dabei sind, vielleicht auch so ein bisschen neu sortieren und jetzt ohne, dass wir uns dafür auf die Schulter klopfen wollen, aber man kann, glaube ich, schon sagen, genau das ist ja so ein bisschen passiert, weil das jetzt ja auch Spielerinnen sind, gerade auch eine Sabalenka mit jetzt 26 Jahren, Swiatek ist jetzt auch kein Teenager mehr natürlich, die ja zu der Zeit schon dabei waren, die aber einfach auch noch Entwicklungsschritte vor sich hätten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, im Damentennis muss man immer zwei Dinge beachten. Die individuelle Entwicklung der Spielerinnen und dann auch noch die Entwicklung, die der Sport in sich selber nimmt. Weil der Damensport hängt dem Herrensport in bestimmten Entwicklungsschritten natürlich hinterher. Das liegt jetzt nicht daran, weil Frauen irgendwie ein bisschen langsam. Entschuldigung, ich sollte mal die App hier ausmachen. Das liegt ja jetzt nicht daran, weil Frauen irgendwie zu doof sind, Tennis zu spielen, sondern weil natürlich so diese, auch die Professionalisierung, die hinter einem Sport liegt und wie gehe ich das an, natürlich, ich sag mal, sich so von auch ein bisschen durchziehen muss. Und da ist der Damensport natürlich, weil auch die Tour später angefangen hat, überhaupt das Ansehen des Damentennis später angefangen hat und auch die Investitionen in das Damentennis, sich natürlich ein bisschen immer hinter dem Herrentennis bewegen. Und ich finde, da haben die Damen jetzt schon extrem sich angeglichen. Es wird immer ein Unterschied sein zwischen Frauen und Männern. Das liegt einfach an der Biologie. Damentennis wird immer anders aussehen als Herrentennis. Aber ich finde, so von der Qualität und auch von den Geschichten, die der Sport schreibt, also auch von den sportlichen, athletischen Geschichten, hat sich das doch ziemlich angeglichen. Und ich glaube auch, dass die Spielerinnen heute auch mit einem anderen Selbstverständnis sich da auf den Platz stellen. stellen und auch noch mal anders auch Aufmerksamkeit für sich einfordern. Insofern ist das vielleicht auch das so ein bisschen, um jetzt mal die Sonntagmorgen Gleichberechtigungsrede damit abzuschließen.
Ja, aber ist ja durchaus alles legitim, dass man das dazu erwähnt. Wie würdest du denn so rückwirkend insgesamt, wenn wir jetzt nur mal aufs Damenfeld gucken, das Turnier bewerten? War das ein Turnier, wo man sagen würde, boah, das war wieder so von dem, was man gesehen hat, ganz besonders herausragend? Oder würdest du sogar sagen, na, man hat auch wieder mal wieder gemerkt, dass es jetzt schon der vierte Grand Slam des Jahres ist und dann doch die ein oder andere Spielerin ein bisschen durchhängt? Frage ich jetzt bewusst schon vorweggenommen, weil gerade bei den Herren, muss ich sagen, hatte ich wirklich den Eindruck dieses Jahr, dass das so ein bisschen hinten abfiel.
Ja, bei den Herren merkt man natürlich, dass viele durch Olympia gegangen sind. Ich glaube, es wundert nicht, dass die drei Medaillengewinner, also Alcaraz, Djokovic und Musetti, relativ früh rausgegangen sind. Das glaube ich, dass dieses eine Turnier mehr, in dem man doch viel Energie investiert, da schon ein bisschen, ich sag mal, an der Kraft geknabbert haben. Und bei den Damen haben ja doch einige gesagt, wir spielen nicht, gerade die US-Amerikaner nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich finde, das war einerseits, klar, kann man jetzt sagen, okay, Pegula und Navarro, erstens mal natürlich toll für die US-Amerikaner, dass bei ihrem Heimturnier überhaupt auch bei den Herren US-Amerikaner so weit gekommen sind. Man könnte jetzt sagen, okay, Pegula, Navarro, hat man die da vermutet? Aber wenn ich mir dann die beiden Spielerinnen angucke und vor allen Dingen auch ihr Ja, dann denke ich, na ja, andererseits muss es mich nicht wundern, dass da eine Sabalenka steht, auch nicht, und eine Muchova, die letztes Jahr auch ins Halbfinale gekommen ist. Einerseits, wenn man jetzt mal spontan auf die Halbfinals und das Finale guckt, denkt man, oh mein Gott, das ist irgendwie was Besonderes. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt, denke ich wieder, ist es das wirklich? Ja, und auch so Dinge wie, ich sag mal, auch so andere Ergebnisse, wenn man sich die anschaut, ne, dass eine Swiatek jetzt gegen eine Pegula verliert, die hat momentan nicht, einfach spielt sie nicht ihr Bestes. Muss einen das jetzt wundern? Oder dass eine Qinwen Zheng so weit kommt, auch nicht. Dass Paolini jetzt nach zwei wirklich fantastischen Grand Slams Turnieren, also die French Open und die US Open, US Open und Wimbledon, bei den US Open vielleicht ein bisschen struggelt, weil sie doch kleiner ist und auf Hartplatz dann doch ein bisschen Nachteil mit ihrem Aufschlag hat. Dass eine Goff früher rausgeht, die gerade halt so ein bisschen ihre Probleme hat. Vicic, wieder ein enges Match gegen Zheng verloren. Ich meine, ich zähle jetzt hier so Sachen auf, ne? Aber das sind immer so Dinge, wo man erstmal denkt, huch, und dann guckt man drauf und schaut sich an, wie der Sport gerade so ist und denkt sich, ist es jetzt wirklich doch wieder so verwunderlich? Ich würde sagen, es war ehrlich gesagt für den aktuellen Stand eigentlich ein ziemlich quote-unquote langweiliges oder halbwegs erwartbares Turnier. Ich meine, du siehst es auch bei uns in der Tipprunde. Noch nie sind so viele ins Finale gekommen. Also Applaus mal auch an die Leute da draußen. Ihr habt wirklich fantastisch getippt.
Das war sowieso, fand ich, dieses Jahr eine Auffälligkeit beim Tippspiel, dass immer mehr Leute weit kommen. Habe ich nämlich auch schon mal überlegt, liegt das daran, dass sich das so ein bisschen vorhersehbarer alles orientiert, oder liegt das vielleicht sogar daran, dass die Leute jetzt so mit der Erfahrung auch immer bessere Strategien entwickeln? Wahrscheinlich ist es von beiden etwas. Ja, du sagtest es gerade, viele amerikanische Namen im Halbfinale. Da habe ich noch eine interessante Statistik gefunden, nämlich wir hatten 2003 das letzte Mal dieselbe Konstellation, nämlich dass zwei Männer und zwei Frauen jeweils im Halbfinale der US Open standen. Und das spricht vor allem für Taylor Fritz, hatte ich dann gesehen. Denn damals waren Lindsay Davenport und Jennifer Capriati im Halbfinale der US Open bei den Frauen. Den Titel gewonnen hat aber Justine Henin. im Finale gegen Kim Clijsters, also dort kein amerikanischer Sieg. Andy Roddick und Andre Agassi waren bei den Männern im Halbfinale und Andy Roddick, ja, hat den Titel gewonnen und die Amerikaner durften bei den Männern einen amerikanischen Titel bejubeln. Ich meine sogar auch, das war der letzte amerikanische Einzeltitel bei den Männern seitdem. Von daher, vielleicht macht's Taylor Fritz nach. Wenn ihr die Folge hört, werdet ihr das vielleicht sogar auch schon wissen. Aber ja, kommen wir damit zum Übergang. Dafür war das eigentlich gedacht, zum Männertennis, zu den Herren. Und Henrike, da sagte ich gerade, da war mein Eindruck dieses Jahr, dass dort wirklich viel deutlicher zu spüren war, dass ja so ein bisschen bei einigen die Kraft fehlt. Gerade natürlich, glaube ich, in erster Linie denkt man da an Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, die doch vergleichsweise sehr früh rausgegangen sind. Aber auch bei einem Alexander Zverev habe ich mich jetzt hinten raus so ein bisschen gefragt, ob das nicht so ein Punkt ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, der in den US Open-Titel gekostet hat, aber der dann doch auch mit reingespielt hat, dass Taylor Fritz sich durchsetzen konnte.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Alexander Zverev irgendwas hatte. Er ist nun mal auch Diabetiker. Ich vermute mal, dass das natürlich auch immer wieder sein kann, dass du da mal nicht einen idealen Tag erwischt, der vielleicht dich Kraft kosten kann. Also ich spekuliere jetzt hier, ich habe keine Erfahrung mit Diabetes, aber es ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, weil man muss das schon wirklich kontinuierlich monitoren und der Körper will halt mal nicht so, wie wir wollen. Ich bin mir aber dennoch nicht sicher, ob das bei Alexander Zverev gegen Taylor Fritz wirklich so ein körperliches Problem war. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass ihm da mental immer noch was fehlt. Ich weiß nicht, ich habe das Match angefangen zu sehen und im ersten Satz in diesem knappen Tiebreak, da habe ich schon gedacht, also wenn sich Zverev jetzt nicht anfängt zu steigern, also auch so von dem, wie er das angeht, dann wird es schwer. Und dann hat er ja den zweiten Satz gewonnen und dann dachte ich, naja, jetzt hat er die Kurve gekriegt. Und als es dann im dritten wieder so runtergeht, dann dachte ich schon, oh oh, ich glaube, das ist jetzt durch. Und das war ja dann auch so. Und ich finde, das ist etwas, was man bei Alexander Zverev immer wieder sieht. In so Momenten, wo ich das Gefühl habe, er müsste einfach nur durch die Tür gehen und einfach nur sein Basisspiel spielen, dass es dann nicht packt. Ich weiß nicht, also du kannst ja mal sagen, ob du das ähnlich siehst, aber ich habe so das Gefühl, dass Alexander Zverev keine, ich sag mal, etwas schlechtere Leistung hat, auf die er zurückfallen kann, um trotzdem noch Matches zu gewinnen. Ich habe halt das Gefühl, dass dann Carlos Alcaraz und Jannik Sinner einfach weiter sind, dass die, auch wenn es mal nicht so läuft, trotzdem noch so eine Art B-Spiel haben, mit dem es immer noch klappt. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, das ist etwas, was Zverev nach wie vor fehlt. Er hat halt keinen Plan B. Er muss entweder, es läuft alles gut oder es klappt nicht. Ich habe so das Gefühl, dass egal welche Störung kommt, dass ihn das immer raushaut. Aber da bin ich vielleicht auch sehr, sehr unfair, weil ich meine, im Vergleich zu vielen anderen, die da in den Top-Rängen mitspielen und mit ihm vergleichbar sind, hat er natürlich sehr, sehr viel erreicht. Zwei Grand Slam-Finals. Ist jetzt auch nicht nichts, ne? Aber irgendwie denke ich immer, bei ihm, er kann halt nur entweder, es läuft wirklich perfekt oder es wird definitiv nichts. Aber weiß ich nicht, wie du das siehst.
Ja, das, also du machst ja genau den Punkt auf. Das fragen sich, glaube ich, alle. Vielleicht fragt sich das sogar Alexander Zverev selber auch genauso. Also grundsätzlich könnte man ja auch die Frage stellen, naja, was erwarten wir denn eigentlich überhaupt bei diesem Plan B? Also soll er dann irgendwie jetzt ein komplett anderes Spiel aufziehen? Soll er eine bestimmte taktische Sache mit einbauen? Ich weiß zum Beispiel bei Carlos Alcaraz, ich überlege gerade, welches Match das war. Das war irgendwann diesen Sommer, war das Wimbledon? auf jeden Fall ging es da auch sehr, sehr eng zu. Und da hat Carlos Alcaraz gesagt nach dem Match, naja, ich hatte so Situationen, wo ich einfach wusste, die habe ich schon mal durchgemacht. Und ich habe dann immer daran gedacht, beziehungsweise mich darauf verlassen, dass ich das damals auch geschafft habe, beziehungsweise dann das und das dadurch gemacht habe. Könnte man ja sagen, okay, Carlos Alcaraz hatte keinen guten Tag, aber beziehungsweise stand sehr unter Druck. Aber sein Plan B bestand dann darin, sich auf Dinge zu beschränken, wo er weiß, okay, das habe ich schon mal hinbekommen. Könnte man sagen, ist ein Plan B. Wenn man das jetzt aber genauer betrachtet, würde ich in dem Fall sagen, naja, das ist ja jetzt aber im Grunde keine taktische Sache, sondern Carlos Alcaraz sagt dann ja im Grunde, mein Plan B beruht schon auf einer gewissen Erfahrung und damit, ja, halt auf diese berühmte Mentalität, die wir im Sport immer irgendwie in allen Akteuren sehen wollen. Würde jetzt bedeuten, dass wir sagen können, naja, Spieler haben jetzt im Plan B gar nicht taktisch das und das Rüstzeug, sondern die versuchen dann einfach, sich so ein bisschen darauf zu beschränken, dass sie das vom Kopf her irgendwie durchstehen. Würde jetzt bedeuten, dass wir wieder genau bei dieser Sache sind, die auch ganz viele Fans Alexander Zverev immer unterstellen, nämlich, ja, der kriegt das vom Kopf irgendwie nicht auf die Reihe. Nun wissen wir aber natürlich nicht, und das wäre wirklich ein Punkt, der mich mal wahnsinnig interessieren würde, ob das nicht auch aber im Training ein Thema bei ihm ist. Also ich meine jetzt nicht das Mentale, das sicherlich, sondern ob es bei ihm ein Thema ist, daran zu arbeiten, wenn es an gewissen Tagen nicht läuft, sich die Frage zu stellen, beziehungsweise die Frage dann im Training oder mit dem Training zu klären, was mache ich dann? Und da hast du ja nämlich genau den Punkt, also und auch gut beschrieben, man hat bei ihm, und ich finde sogar auch, da fällt er nämlich von den Topspielern so ein bisschen raus, wirklich immer den Eindruck, wenn er nicht hundertprozentig ausstrahlt, dass es ihm richtig gut geht, dass es richtig gut läuft, dann ist es gerade in den Matches gegen die direkten Konkurrenten eher immer schwieriger für ihn. Was ja nicht bedeutet, dass er auch schon enge Matches gegen die Topspieler gewonnen hat. Aber trotzdem bleibt natürlich immer dieser Eindruck. Und ich glaube aber wirklich, das kriegt man eigentlich nur geklärt, wenn man ihn das mal selber fragt. Weil das wirklich eine Frage ist, die mich auch umtreibt und die ich ihm wahnsinnig gerne mal stellen würde.
Ja, also Alexander Zverev, solltest du das jemals hören, herzlich eingeladen. Ja, du fasst genau das zusammen, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Ich weiß nicht, ob sowas trainiert wird. Also ich glaube, er hat es mal mit einem Mentaltrainer versucht, aber das war nichts für ihn. Nur ist es ja auch so, dass Alexander Zverev ein bisschen den Eindruck vermittelt, ein leichter Sturkopf zu sein. Und das muss alles gestalten, wie er das möchte. Ich glaube, es fällt ihm schon schwerer, eine Stimme von außen zu hören, was ja auch völlig legitim ist. Und ich meine, man hat bei ihm ja die Entwicklung schon gesehen. Also ich finde schon, dass es in vorherigen Jahren schon deutlich schlimmer war und man auch merkt, dass er jetzt in bestimmte Niederungen gar nicht mehr runterfällt. Und er ist ja eigentlich auch jemand, auch gerade so bei Breaks, wenn er dann mal eins kassiert, doch durchaus relativ gut darin zu sein, das dann doch recht schnell wieder zu korrigieren. Also ich finde, er ist niemand, der selten so komplett ausfällt. Aber natürlich, das ist der Punkt. Ich meine, das ist ja auch das, was man bei den French Open gesehen hat im Finale. Es war ein super enges Match. Aber meiner Meinung nach hat es Alcaraz am Ende gewonnen, weil er derjenige war, der überzeugter davon war, dass er das Ding ziehen kann. Das mag jetzt eine Erfahrungssache sein, weil Alcaraz nun mal schon Grand Slams gewonnen hat und damit diesen einen Schritt voraus ist. Aber ich denke nicht, dass das das Grundsatzproblem ist, weil dann würde ja niemand einen Grand Slam gewinnen. Das wäre dann ja paar Erklärungen quasi nicht möglich.
Das ist richtig, ja.
Das wäre dann sehr schwierig. Aber ja, das ist so ein bisschen der Eindruck. Nun ist Alexander Zverev nicht mehr der Jüngste, aber er ist auch noch nicht sehr alt. Also auch so, wenn man sich Tennis und Fitness anguckt. Deswegen hat er natürlich noch viel Zeit, theoretisch. Das Problem für ihn ist nur, dass jetzt natürlich Leute nachkommen, die diesen Entwicklungsschritt schneller gehen. Und ich finde, er ist dieses Jahr schon nachdenklicher geworden. Also auch so nach den French Open hat er ja gesagt, es kann natürlich auch sein, vielleicht soll ich einfach keinen Grand Slam gewinnen und mal gucken, ob das jetzt so in ihm arbeitet, wenn jetzt auch Off-Season dann irgendwann mal ist. Und dann muss man mal schauen. Aber ich glaube, für ihn ist wirklich der größte Knackpunkt halt in den engen Situationen, auch mit deiner B-Variante besser spielen zu können, würde ich zumindest sagen, auf die Entfernung, ja.
Ja, wir werden, also wahrscheinlich wird der spannendste Grand Slam im nächsten Jahr für Alexander Zverev dann auch natürlich wieder French Open werden, weil ich glaube, er sich da mittlerweile auch selber die besten Chancen immer ausrechnet. Und spätestens da werden wir, glaube ich, sehen, ob sich da vielleicht auch was verändert. Henrike, ich sagte es gerade, wir sind jetzt bei den Männern noch nicht so ganz durch. Das Finale steht noch vor uns. Wir haben gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest das gesagt, dass wenn man jetzt auf die Medaillengewinner von Olympia guckt, alle früh raus. Das Turnier hatte einen etwas anderen Charakter. Trotzdem haben wir ein Finale. Jannik Sinner gegen Taylor Fritz. Ja, Jannik Sinner, glaube ich, haben einige im Finale gesehen. Würde ich mich mal jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen. Taylor Fritz schon natürlich ein bisschen überraschender mit dem heimischen Publikum im Hintergrund, wo ich mir ein bisschen die Frage gestellt habe, beziehungsweise was ich so in den letzten 2 Wochen jetzt auch gedacht habe, wenn Jannik Sinner jetzt den Grand Slam gewinnt, haben wir dann irgendwie nochmal eine, ich sag mal, etwas sarkastische Doping-Diskussion im Tennis?
Ich glaube, das wird eher so ein Ding sein, welche Journalisten darüber noch berichten und welche nicht. Ich glaube, für die meisten Leute ist das abgeschlossen. Man hat, ich sag mal, der Empfang für Sinner bei den US Open war immer positiv, immer freundlich von den Fans. Natürlich haben Journalisten nachgefragt und er hat auch erzählt, dass so in der Kabine der eine oder andere was gesagt hat, aber das kriegt die Welt ja nicht mit. Und ich glaube, da werden wenig Spieler öffentlich ihren Unmut irgendwie kundtun, vermute ich mal. So läuft das ja nicht. Insofern kriegt das halt auch niemand so richtig mit und dann läuft das halt aus den Augen, aus dem Sinn. Und ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere das noch anspricht, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das so ein großes Thema wird, weil dann hätte die Empörung ja jetzt schon da sein müssen und sagen müssen, irgendwie, ich boykottiere das Finale oder weiß der Geier was. Ja, es ist halt so, Jannik Sinner hat in dieser Dopinggeschichte meiner Meinung nach schon eine extreme Sonderbehandlung erhalten, die zwar theoretisch regelkonform ist, die aber praktisch meiner Meinung nach, wenn man Dopingbekämpfung betreiben will, so nicht funktionieren sollte. Und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Es haben sich ja viele sehr schnell auch auf seine Seite gestellt und gesagt, ja, das können wir uns alles nicht vorstellen. Und damit war die Diskussion eh schon tot. Weil sie einfach am Kernpunkt vorbeigeht. Es geht ja nicht darum zu sagen, ob er das willentlich gemacht hat oder nicht, sondern es ist die Frage, wie geht man mit verbotenen Substanzen, die im Körper eines Sportlers, einer Sportlerin gefunden werden, um? Und gibt es da ein Regularium, das quasi immer gleich ist? Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass da viel aufkommen wird. Ich weiß nicht, siehst du das? Denkst du da noch drüber nach?
Ja, ich war wirklich erstaunt, wie schnell das Thema kein Thema mehr war. Gerade wenn man an dem Tag, wo das rauskam, bedenkt, was für eine Riesennummer das dann doch irgendwie wurde. Also ich fand sogar auch über die Tennisbubble hinaus. Und ja, wenn man sich bei Spielern, Spielerinnen umhört, also da ist schon zu vernehmen, dass die das alle sehr seltsam finden. Ich hatte mich da in den letzten Wochen jetzt, als ich unterwegs war, auch mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Und ja, die sagen auch, also dass natürlich erstmal der Fall an sich sehr seltsam behandelt wurde, aber die natürlich auch durchaus sagen, also wenn ich jetzt, ob das jetzt schon öffentlich ist oder nicht, oder gerade auch wenn es noch nicht öffentlich ist, aber sobald ich mitbekommen würde, ich habe irgendwie zwei positive Proben und das ist ein Mittel, das höchstwahrscheinlich irgendwie über meinen Physio, meinen Masseur ja, zugefügt wurde meinem Körper, dann schmeiße ich den doch direkt raus. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo viele sagten, ja, das fanden sie dann seltsam, dass er sich dann erst von seinem, in Anführungszeichen, Team getrennt hat, als das Ganze öffentlich wurde und der Druck so groß war, weil zum Beispiel auch eine Spielerin zu mir sagte, mit der ich mich drüber unterhalten hatte, also wenn mein Physio oder mein Fitnesstrainer, wer auch immer, so einen riesen Fehler begehen würde, ich würde mich sofort von ihm trennen und nicht erst warten, was die Öffentlichkeit dazu sagt. Und das sind alles so Punkte, wo man schon raushören kann, also ja, also es wird auch mit ein paar Wochen Abstand immer noch mal wieder diskutiert, weil da doch einige Fragen haben. Fand ich spannend.
Ich glaube, er hat sich relativ schnell von den Leuten getrennt. Wir haben das natürlich nur, oder es wurde damals nicht im Zusammenhang gestellt. Also wenn ich das richtig erinnere, und da lasse ich mich aber auch gerne korrigieren, hat er nicht erst, nachdem die Dopinggeschichte rauskam, also nachdem das öffentlich wurde, sich getrennt, sondern vorher schon. Aber gut, das ist dann am Ende alles Schall und Rauch, weil das Kernproblem ja ein anderes ist, nämlich, dass sowas sofort öffentlich gemacht werden muss. Ich finde, es darf die Möglichkeit zu sagen, wenn man schnell genug Einspruch erhebt, kann man das dann irgendwie unter den Teppich kehren und hoffen, dass das irgendwie an einem vorbeigeht, bis dann eine Entscheidung getroffen ist. Ich finde, das darf es nicht geben, egal wie klein die Vermutung ist. Es ist ja völlig in Ordnung zu sagen, okay, wir haben das entdeckt. Der Spieler, die Spielerin hat Einspruch erhoben, wir erkennen den Einspruch an, deswegen darf die Person jetzt unter Vorbehalt weiterspielen oder so. Das ist ja ein Schritt, auf den man sich einigen kann. Aber ich finde, es muss öffentlich werden, dass es das da gibt. Und weil ansonsten ist die ganze Geschichte halt sinnlos, weil das Ziel bei Dopingbekämpfung ist ja auch irgendwie, es immer wieder in die Köpfe zu rufen der Leute, weil natürlich wird man nicht jeden finden und mit Doping ist das halt wie mit Drogen. Die Leute, die es entwickeln, sind immer schneller als die Leute, die versuchen, es zu bekämpfen. Das ist mit allem so. Aber man muss es sich ja nicht schwerer machen als unbedingt notwendig und klar. Es gab so vieles an der Story, das einfach irritierend war, auch wie das Ganze zustande kam. Und ich glaube, dass sich da viele andere Spieler und Spielerinnen A, ihren Teil zu denken und B, sich wahrscheinlich auch ein bisschen verarscht fühlen, wundert mich jetzt überhaupt nicht.
Ich hätte halt auf jeden Fall gedacht, dass das Thema die US Open doch irgendwie, ja, vielleicht nicht überstrahlen wird, aber schon irgendwie mit prägen wird. Da muss ich sagen, war ich dann doch sehr verwundert, dass das eigentlich in den 14 Tagen jetzt sogar kein Thema war. Aber hat ja vielleicht auch was Gutes, weil dadurch stand der Sport im Vordergrund. Henrike, haben wir noch etwas, was wir besprechen müssen?
Ja, ich finde, wir könnten schon mal Tim Pütz und Kevin Krawitz, Honorable Mention, US Open Finale im Herrendoppel, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ist natürlich schade, dass sie es nicht gepackt haben, aber sie sind schon mal einen Schritt näher dran. Können ja mal bei Alexander Zverev nachfragen. Entschuldigung, wie das jetzt geht.
Das war böse.
Oh, ich weiß. Es ist Sonntag früh. Ich habe nur eine Tasse Kaffee gehabt. Ich habe dann manchmal Ausfälle.
Okay, entschuldigt.
Und, und ich finde, man kann auch Julia Stoßek noch mal positiv erwähnen. Die hat nämlich auch bei den Juniorinnen das Doppelfinale erreicht. Hat damit dieses Jahr sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open im Juniorinnen-Doppelfinale gestanden. Da ja die Angst um die Zukunft immer so groß ist. Ich will jetzt überhaupt kein Druck auf Julia Stussek ausüben. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann nichts passiert.
Ich mache mir ums deutsche Damentennis eh keine Sorgen. Aber
warum? Das
können wir an anderer Stelle besprechen. Da sind viele, viele gute Spielerinnen, die in den nächsten Jahren kommen werden.
Ja, und ich sag mal so, wie man in den Wald reinschreit, so schallt es hinaus, ne? Also ich meine, wenn einen das stört, wie das Ergebnis ist, dann muss man mal vielleicht überlegen, ob man genug investiert. Aber wir sollten da vielleicht wirklich an einer anderen Stelle mal drüber diskutieren.
Machen wir bestimmt definitiv. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit den US Open. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche, da wird Tobi dann auch bestimmt wieder ansprechbar sein, nochmal das ein oder andere Wort zu den US Open verlieren. Es geht ja jetzt Richtung Herbst. Es wird ein bisschen Davis Cup gespielt. Es gibt noch das ein oder andere größere Hallenturnier auf der Tour in Europa. Wir haben noch den Laver Cup vor uns demnächst. Also es ist noch eine ganze, ganze Menge los. Das werden wir natürlich weiterhin begleiten. Wenn ihr dazu etwas loswerden möchtet, schreibt uns gerne über die sozialen Netzwerke oder per Mail kontakt@tennisproleten.de. Social Media findet ihr uns auch unter Tennisproleten. Und sonst würde ich sagen, verbleiben wir so, dass wir denen, die das jetzt vor Sonntagabend noch hören werden, einfach sagen, viel Spaß heute Abend mit dem Finale zwischen Jannik Sinner und Taylor Fritz. Allen anderen wünschen wir einen guten Start in die Woche. Wir hören uns in den kommenden Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.